Wir wohnen jetzt seit 11 Jahren hier. Und seit 11 Jahren hatten wir hier im Wohnzimmer oben an der Decke immer noch die Baustellenlampen.
Ja, klar.
Weißt du, also diese Drähte mit der Glühbirne.
Logisch.
Und gestern Abend, da, siehst du es?
Ja.
Da, gestern Abend und da hinten habe ich endlich die Abdeckung, weißt du, so Abdeckung über die. Gestern, nach 11 Jahren, in denen wir hier leben, hatten wir die Baustellenlampen da oben. Wahnsinn.
Normalerweise gucken auch immer noch so Drähte aus der Decke. Und
Ja, das genau, sowas war das.
genau, und da sagt man sich so, ja komm, das machen wir dann bei Gelegenheit so in 2 Wochen.
Exakt
Und
so.
das wird nie gemacht, weil irgendwann guckst du
Genau.
nicht mehr hoch. Im Prinzip ist es auch
Richtig.
völliger Schwachsinn, für Lampen Geld auszugeben, weil du guckst sie irgendwann nicht mehr an. Du guckst sie
Ist
nicht
so.
mehr an.
Ja, und exakt so war es hier. Und nach 11 Jahren habe ich gestern, und jetzt weiß ich auch, wie das heißt, mein lieber Freund.
Achtung.
Ich bin jetzt, ja, ich, der Begriff wird dir viel Freude machen.
Achtung.
Das sind Deckenrosetten. So. Siehst du?
Die Deckenrosetten. Ist auch ein schöner
Liegt der
Bandname.
Podcast direkt wieder auf dem
Ja,
Index.
genau. Das ist ein richtig schöner Bandname. Da gehen wir mit auf Tour. Die Deckenrosetten.
Ich habe mich gestern mit den Deckenrosetten auseinandergesetzt.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, euer liebster Satire-Podcast stellt heute die Vertrauensfrage. Und die lautet wie folgt: grundlos gut gelaunt sein oder schlecht gelaunt mit Gründen? Und natürlich ist die richtige Antwort ersteres. Insofern wenden wir uns fernab jeglicher sittlicher Reife und mit unerschütterlicher Heiterkeit heute unter anderem der Debatte zur Vertrauensfrage zu. Und wer es gesehen hat, weiß, dass Helmut Schmidt recht hatte, als er sagte, jeder Politiker sieht auf Dauer so aus, wie er ist. Das ist übrigens bei Kabarettisten genauso. Deswegen schaue ich heute auch wieder in das überaus edle Antlitz von keinem geringeren als Philipp Simon.
Ja, ich bewundere dich. Also das, du steigerst dich auch. Brandt, Churchill, jetzt Helmut Schmidt.
Ja,
du. Also du wirst noch zu so einem richtigen Connoisseur der Aphorismen.
Ja.
Ich sehe da was.
Ja, ich auch. Ich spüre, dass das ein gutes Konzept ist, weil es passt, also vieles, was ich gefunden habe, passt ja wirklich. Und aber bevor wir in die Untiefen der politischen Debatte einsteigen, lieber Philipp, haben wir noch was anderes vor.
Primaten Ping-Pong.
So, Tobi, und da die wichtigste Frage zu diesem Zeitpunkt. Die wichtigste Frage, hast du schon alle Geschenke?
Ich habe tatsächlich eigentlich schon alles beisammen, weil wir uns nicht mehr so viel schenken. Also wir haben uns eigentlich in der Familie fest...
Ja, natürlich. Ich habe alle Geschenke, weil keiner kriegt was. Verstehst du?
Das ist das Konzept bei uns. Also da kannst du auch nicht sagen, oh, ich habe noch nichts, weil nichts verschenkt. Nein, wir schenken uns schon was, aber wir haben uns mittlerweile darauf geeinigt, eine Sache, fertig, aus. Ja, früher so bergeweise irgendwelches Zeug und nein, das machen wir nicht mehr, Bist
Jetzt
du überhaupt
du
so ein Bescherungstyp? Also ist das sowas, wo du dich drauf freust?
Bist du ein Bescherungstyp, ja. Das ist, also, so langsam fällt mir bei dir echt nichts mehr ein. Bist du ein Bescherungstyp? Ich packe gerne aus, ja.
Ja, das weiß ich. Das habe ich schon gehört. Da gab es ja auch Polizeieinsätze, da wollt ihr euch da in Köln, weil du ständig ausgepackt hast.
Ja, also was Geschenke angeht, bin ich exhibitionistisch veranlagt, könnte man sagen.
Du packst gerne aus. Aber packst du auch gerne ein? Das ist ja die entscheidende Frage. Da gibt's ja auch zwei verschiedene Arten von Menschen. Die einen, die gerne auspacken, und die anderen, die gerne einpacken. Also zum Beispiel, meine Frau zum Beispiel liebt es, Geschenke einzupacken. Ich hasse das wie die Pest. Und bei mir sehen die Geschenke auch immer aus, als hätte ein Dreijähriger im Kindergarten irgendwie gepackt. Ich kann das bis heute nicht. Wenn ich immer beim Douglas oder so stehe, bin ich immer total fasziniert, wie die da diese wunderbaren Papierkonstruktionen, fast Origami, um die Parfümflaschen drumherum zwirbeln. Kannst du das? Bist du so?
Nein.
Nein.
Aber ich glaube auch, dass die Leute bei Douglas oder anderen Läden am Ende der Weihnachtszeit auch schwer mit Aggressionen nach Hause gehen.
Ja,
also ich meine, wenn du irgendwie 400 Mal am Tag da so eine Papierrosette gefaltet hast, dann kann ich mir vorstellen...
Hashtag der heutigen Sendung ist übrigens Rosette. Also Hashtag Rosette, das merke ich, so ein durchgängiges Thema heute.
Wobei ich ja auch grundsätzlich nicht an das Konzept Schenken glaube.
Das ist ja auch wieder eine Aussage.
Nein, das, ja, ich glaube, man führt Leute da auf einen falschen, empathischen Weg.
Also bist du eher das bei Friedrich Merz. Keine Geschenke für niemanden.
Genau. Aber selber die Taschen voll.
Ja.
Also viele Leute verwechseln ja Geschenke auch mit Zuneigung. Ja, also je größer das Geschenk oder je besonderer das Geschenk, desto größer die, und das halte ich
ja,
schon
ist doch
im
so.
Ansatz für ein falsches
Nein, das
Konzept.
Ist, das ist schon so. Das, doch, das willst du nur nicht wahrhaben, weil du immer nur Kleinigkeiten geschenkt bekommen hast. Aber letzten Endes, wenn du wie ich schon wirklich sehr große Geschenke erhalten hast, dann weißt du auch, dass das immer mit Sympathie zu tun hat.
Ich kann dir sagen, warum dir die Leute große Geschenke, damit sie erstens dich schön auf Distanz halten können und zweitens du immer das Gefühl hast, du schuldest denen was. Deswegen hast du nämlich auch permanent ein schlechtes Gewissen, weil dir Leute irgendwas schenken und dann glaubst du, du müsstest wieder was Gutes tun. Und ich zum Beispiel, ich verschenke nichts. Das heißt, die Leute hassen mich. Ich hasse die Leute. Und wir haben ein sauberes Feld zwischen uns. Verstehst du? Da gibt's quasi nicht den Irrgarten der Zuneigung.
Aber um dich jetzt mal ein bisschen in diesen Irrgarten hineinzuführen, lieber Philipp, du hast nämlich ein ganz großes Geschenk bekommen. Du hast es nur noch nicht zur Kenntnis genommen. Weißt du was?
Nee.
Ich habe dir mein Herz geschenkt. Und deswegen machen wir zwei diesen Podcast auch zusammen. Und ein größeres Geschenk als das Herz von jemandem kann man ja im Prinzip gar nicht erhalten.
Ja, siehst du, und jetzt fühle ich mich nämlich direkt scheiße.
Ja, das
war
mein Ziel.
Weil ich das Gefühl habe, ich schulde dir jetzt was.
Ja, das ist auch gut so, du alte Deckenrosette. Was soll das denn hier?
Zitatort.
Ja, Philipp, du hast mir gestern einen Auftrag übermittelt. Also, was heißt Auftrag? Nein, du hast gesagt.
Also, ja, klar. Mein Leibsklave aus Mainz.
Ja, du hast gesagt, Mensch, Tobi, du, ich habe hier was vorbereitet über den Söder. Das kommt später. Das teasern wir jetzt quasi schon an. Mach du doch mal was zur Debatte, zur Vertrauensfrage. So, und ich habe mir das natürlich alles auch live im Fernsehen angeschaut schon.
War super, oder?
Also, kabarettistisch kann man da vieles draus machen. Ob es jetzt von politischem Wert ist, was ich da gesehen habe, das gilt es jetzt zu diskutieren, weil ich finde, das war ein Niveau knapp über der Grasnarbe, das da geherrscht hat. Es war irgendwo zwischen aggressiver Kita-Gruppe und Schulaufschlägerei angesiedelt. Und für mich war es extrem wichtig, dass Andrea Römmele immer zwischendurch da war, die Politikwissenschaftlerin der ARD, und die dann den Captain Obvious gegeben hat und mir genau das nochmal erzählt hat, was ich kurz vorher gehört habe.
Wo hast du geguckt? Wo hast du den Livestream geguckt?
ARD, live.
ARD, nein, du musst Phoenix.
Ja?
Bei Phoenix, ja, da gibt's nur so Pausenmoderationen, wo quasi, wenn, in dem Moment, wo sich dann Lindner quasi zum Pult schleppt, da fasst der Typ dann nochmal in drei Sätzen zusammen, was der Vorredner gerade kurz gesagt hat. Aber Phoenix ist einigermaßen pures Gruselkabinett. Also Phoenix Livestream ist immer eigentlich
sehr clean.
Na, da gibt's ja Experten.
Ja gut, aber wie gesagt, was Frau Römmele da erzählt hat, das war im Prinzip das exakt, wie du schon sagst, also eine kurze Zusammenfassung dessen, was wir schon gehört haben. Und ich fand, dass die Debatte, wir haben ja dieses Zitat vorhin gehabt von Helmut Schmidt, das ich erwähnt habe, jeder Politiker sieht auf Dauer so aus, wie er ist. Das war in dieser Debatte auch spürbar, weil ja auch immer wieder Schüsse ins Parlament rein. Und für mich das Sinnbild, das Symbolbild dieser Debatte war das verbitterte Gesicht von Julia Klöckner. Da gab es so einen Schuss, wo sie da saß, also wirklich mit einem Gesicht, wo ich dachte, das ist so der Vibe, der da gerade durch den Saal schwirrt.
Mein Lieblingszwischenschuss gibt es eigentlich zwei, ist entweder Alexander Gauland, der immer zwischen böse und quasi Ohnmacht irgendwo sitzt.
Ja gut, aber das ist ja bei ihm der Grundzustand.
Und Beatrix von Storch, auch immer zu.
Ja.
Die sitzt immer da, als ob sie gerade die fristlose Kündigung bekommen hätte.
Ja, die auch mal dringend angebracht Klöckner, wäre jetzt an der Stelle. Aber
Klöckner müsste doch eigentlich wahnsinnig gute Laune haben, oder nicht?
Vielleicht war es auch eine kämpferische Sauertöpfigkeit, die sie da darstellen wollte mit ihrem Gesichtsausdruck. Ich hatte das Gefühl, so richtig gut drauf war eigentlich nur Olaf Scholz. Grinsekatze gegeben hat, eigentlich, also nicht am Pult, am Rednerpult nicht, da war er auch kämpferisch, aber danach hat er nur gegrinst.
Ja, aber auch hier Christian Lindner. Also Christian Lindner in den Zwischenschüssen auch immer ein göttlicher Anblick, sehr zufrieden mit sich. Und was ich ja geil finde, ist Christian Lindner, kleines DIN A5 Blatt, eng beschrieben und macht sich, während Scholz redet, noch schnell Notizen.
Haben übrigens viele gemacht.
Wow.
haben viele gemacht, dass sie Bezug nehmen wollten auf das, was schon mal gesagt wurde. Auch Habeck hat fleißig nochmal geschrieben und notiert. Und natürlich,
aber weißt du, was die in Wirklichkeit gemacht haben? Die haben sich doch auch alle die Wunschliste für Amazon runtergeschrieben.
Natürlich, das waren einfach nur Wunschzettel, noch für Weihnachten.
Natürlich.
Denen ist was eingefallen, die haben den März gesehen und gesagt, ach, ich brauche dringend noch hier so ein Spielzeugflugzeug für den oder Tickets für Skifahren im Sauerland, irgendwie sowas. Aber das war so das allgemeine Gefühl. Was mir ein bisschen leid getan hat, es waren auch viele Schulklassen auf den Tribünen oben. Und das sind
Simone Tomalla. Und Simone Tomalla.
Liebe Grüße an der Stelle an Simone Tomalla. Nein, aber wow, die hört bestimmt zu. Aber die Schulklassen erzählt man in der Regel, sie sollen sich gegenseitig zuhören und ein bisschen Ruhe in der Klasse und sowas. Und ich glaube, ich habe es selten so laut mit so viel Zwischenrufen. Also, das kann man an ihrer Stelle auch sagen. Ja, ja, genau. Sowas, die ganze Zeit. Da war eine Geräuschkulisse. Also, das habe ich selten so erlebt. Das ist doch kein Vorbild. Da war ich entrüstet.
Naja, gut. Erzürnt, man ist kann man schon, sagen. Aber man ist schon im Wahlkampf. Und dann war es natürlich auch die Gelegenheit für alle, nochmal richtig einen rauszuhauen. Also, wir werden ja jetzt gleich sicherlich drauf eingehen. Deswegen will ich da jetzt nicht vorgreifen. Aber, also, ich sag mal, das Level an persönlicher Beleidigung, an Wahlkampf, an all dem. Das ist halt auch eine Show. Und du musst mal gucken, also es wird eben auch extrem von den Politikern ja wieder im Social-Media-Bereich verwendet.
Natürlich.
Das heißt, die reden ja oft weniger für uns zwei Hanseln, die da vor dem Livestream sitzen, sondern es ist mir übrigens, da muss ich einen kleinen Schlenker machen, was mir in den letzten Wochen auch extrem negativ aufgefallen ist, ist dieser Trend gerade von Leuten wie Philipp Amthor und diesen ganzen Heinis, die sitzen in Talkshows und werden zu einem Thema befragt und klippen dann quasi nur ihren Wortbeitrag und nehmen aber alles raus, was an Widerspruch da war oder vielleicht auch als an Kritik oder vielleicht an gutem. Es wird alles rausgenommen, nur der eigene Stuss bleibt stehen.
Ja, und das ist
ein ganz spannender Trend.
Und das ist diese Zuspitzung, die letztendlich dazu führt, dass wirklich nur noch in so X-Tweets dann da irgendwie geredet wird, weil sie genau das wissen, das klippen sie raus. Da ist ein super Beispiel, da habe ich später noch, auch das teaser ich mal an, von Christian Lindner, wo er ganz konkret schon eine bestimmte Zielgruppe anspricht, wo er darauf hofft, dass dieser Clip viral geht. Aber wir fangen mal mit Olaf Scholz an, dem Mann der Stunde, um den es natürlich auch ging.
Ja.
Und weißt du was?
Ja. Ich hätte ihm nochmal mein Vertrauen ausgesprochen.
Einfach nur so aus Rache.
Ja, einfach auch, um da Stimmung reinzubringen.
Ja klar, das hat ja die AfD auch überlegt, ne? Ich weiß gar nicht.
Und es gab auch eine Kollegin von der AfD, die auch nochmal gesagt hat, sie muss Olaf Scholz ihr Vertrauen aussprechen. Schweren Herzens hat sie gesagt, weil sie Friedrich Merz noch viel schlimmer findet. Weil da glaubt sie, der überfällt Russland.
Ja, und wo du es gerade sagst, Scholz oder Merz, da habe ich hier relativ aktuelle Zahlen. Gab eine Umfrage, wo die Menschen konkret gefragt worden sind, wollen sie Scholz oder Merz als Bundeskanzler? Und Achtung, halte ich fest, ausgegangen ist es 43-45. Das ist also jetzt kein Erdrutschsieg für Friedrich Merz. Und um den wunderbaren Kollegen Volker Pispers an dieser Stelle mal zu bemühen, der hatte mal einen Gag, den man wunderbar drauf umschreiben kann. Wenn ihr eine Pistole auf die Brust hält und sagt, Scholz oder Merz, sagst du, drück ab. Das ist Volker Pispers hat das geprägt, dieses geflügelte Wort. Das ist nicht von mir, aber es passt wirklich an dieser Stelle wirklich wie eine Eins.
Aber man muss trotzdem mal festhalten, gestern diese Sitzung, dieser Livestream, der mich wirklich gut unterhalten hat, ja, muss man sagen, es ist ja schon auch ein Fest der Demokratie. Und es ist toll, dass wir in einem Land leben, wo so viele unterschiedliche Charaktere mit so unterschiedlichen Ansichten aufeinander kommen und sich das gegenseitig in einem geschützten Raum um die Ohren hauen.
Ja, da muss ich dir jetzt ein bisschen widersprechen. Ja, ich finde Demokratie Fest der Demokratie, soweit würde ich jetzt nicht gehen, weil ich finde, das Niveau, was teilweise geherrscht hat, das war, positiv formuliert kann man sagen, schlechtes Kabarett an vielen Stellen. Und ob das so viel Werbung ist für diese wunderbare Demokratie, also für diese wunderbare Form der Demokratie, ich bin ja durch und durch Demokrat. Ja, mich hat sie ein bisschen zusammengezogen.
Wobei ich da inzwischen manchmal schon meine Fragezeichen habe, wenn ich ehrlich bin. Ob du wirklich noch Demokrat bist.
Bitte?
Das ist manchmal, streckenweise geht es schon, also ich sag mal, so ein gewisser autokratischer Hauch gibt dich ja jetzt schon, also das ist Demokratie, ja, ich bitte dich, also da habe ich doch lieber den großen Widerspruch als irgendwie wie, es gibt doch diesen berühmten Ausschnitt von Wladimir Putin, wo einer seiner Duma-Leute irgendwie was sagt und dann fragt er dreimal nach, hast du das genauso gemeint? Und dann sagt er, nee, ich hatte das anders gemeint, ja, wie soll ich es denn meinen? Und ihn runtermacht. Also,
ja gut, ich
meine, wenn
ich,
das dein Vorbild ist, ich weiß, du bist ein Riesenfan von Sarah Wagenknecht. Das haben wir ja inzwischen alle kapiert.
Philipp, hör mal zu.
Aber,
Widerspruch gerne, ja. Aber es ist doch eine Frage, wie er formuliert ist. Es ist doch eine Frage, eigentlich, natürlich gab es im Bundestag schon immer Debatten, wo auch wirklich, mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch und wir erinnern uns alle an diese ganzen Geschichten.
Wehner, Strauß.
Ja, klar. Aber ich freue mich halt immer, wenn es eher so das Florett ist, um jetzt mal dieses Bild zu bemühen, als wenn es das Zweihänderschwert ist oder das, was weiß ich, das Hackebeil. Und ich,
ja, aber
es
du
war
glaubst
doch sehr
noch
viel
an Weihnachten.
Ja, das ist auch vielleicht meine sensible, naive Seele, die sich manchmal so sehnt nach geschliffenen Worten. Und jetzt kann man vielleicht diesen verbalen Angriff, jetzt komme ich bitte endlich mal zu Scholz. Dieser Angriff, den würde ich vielleicht so gerade noch durchgehen lassen als literarisch anspruchsvoll. Scholz in Richtung Lindner, FDP.
Politik ist kein Spiel, liebe Kolleginnen und Kollegen. In eine Regierung einzutreten, dafür braucht es die nötige sittliche Reife. Wer in eine Regierung eintritt, der trägt Verantwortung für das ganze Land.
Es gab allgemein sehr viel Bezugnahmen auf Sittlichkeit, auf gutes Benehmen, das man dann aber in Folge noch hat fallen lassen.
Aber möchtest du ihm da widersprechen?
Nein, überhaupt nicht. Deswegen sage ich ja, also so. Mit dieser Formulierung komme ich gut klar. Es ist natürlich auch feiner formuliert, als es jetzt getan hat, da als er Lindner rauswarf. Das war ja dann schon wirklich tatsächlich Battle Rap. Wir hatten es ja in der Sendung, kann man auch nachhören übrigens, in allen Mediatheken, wo Podcasts vorgehalten werden. Und das fand ich eine Aussage, die gut formuliert und zielsicher gesetzt war.
Und er hat ja abends dann nochmal nachgelegt in Tagesthemen oder heute schon mit Fritz Merz erzählt gern Tünnkram. So.
Das war dann schon wieder
auch
nicht ganz so elegant.
Ja, er hätte sagen können, der Fritz erzählt Scheiße, aber er hat Tünnkram gesagt. Ich finde, das ist,
ja, vielleicht,
das hat doch was.
Vielleicht muss man da einfach froh sein. Aber Olaf Scholz, wie du schon, du hast es sehr schön gesagt, ja, war sehr, sehr zufrieden mit sich selbst. Hast du vorhin ja auch schon erwähnt. Das strahlte er auch aus. Sowohl am Rednerpult als auch danach. Also er war auch mit seiner Rede sehr zufrieden. Das war immer lustig. Er ging dann so auf den Platz und setzte sich so hin. Und dann setzte so dieses schlumpfig Zufriedene bei ihm ein, was man einfach von ihm kennt. Und das hörte auch nicht mehr auf. Egal was dann kam, egal wie er kritisiert wurde, er hat das alles mit einer gewissen, ja, ironischen Distanz zur Kenntnis genommen. Aber wie überzeugt er von sich selbst ist, das habe ich nochmal mitgebracht, um mal den Vibe, den Scholz ausgestrahlt hat, hier nochmal durchwehen zu lassen.
Mit dieser Maßgabe habe ich eine Koalition aus drei sehr unterschiedlichen Parteien gebildet. Das war nicht einfach, aber das ist gelungen. Das musste gelingen, weil es dem Auftrag der Wählerinnen und Wähler nach der letzten Bundestagswahl entsprach. Über drei Jahre hinweg habe ich diese Koalition immer wieder zu Ergebnissen und Kompromissen zusammengeführt. Dafür braucht es viel Kraft. Und Kraft brauchte schließlich auch meine Entscheidung, die Koalition zu beenden, weil es so nicht mehr weiterging.
Also auch hier Held. Ein Held der Arbeit ist er. Alle stilisieren sich jetzt im Nachgang als Helden.
Wobei man ihm, also ich bin ja nur wirklich ein Scholz-Fan.
Nicht?
Wobei man ihm, nein.
Ich hätte dich alle, also, weil du kleidest dich mittlerweile auch so.
So schlumpfig oder was? Ja. Ja, wenn ich das nächste Mal dich sehe, dann male ich dir dein Gesicht blau an. Also, nee, ich bin kein Scholz-Fan, aber man, also er hat doch in der Öffentlichkeit bei den ganzen Streitereien zwischen Lindner und Habeck nie von oben herab irgendwie nochmal Öl drauf gegossen, oder?
Ja, aber sondern man könnte, das formulierst du jetzt aber sehr positiv, weil man könnte auch sagen, er hat einfach nicht den Laden auch mal mit einem Machtwort zusammengehalten an vielen Stellen, beziehungsweise er hat einfach auch manche Dinge laufen lassen, manche Streitigkeiten, die sich dann erst richtig entwickeln und entfalten konnten. Also je nachdem, wie man das sieht, also ich blicke
eigentlich... Na gut, aber dann könnte man ihm ja nur den Vorwurf machen, dass er Lindner quasi zwei Jahre zu spät gefeuert hat.
Den Vorwurf würde ich ihm tatsächlich auch machen. Ob es zwei Jahre sind, also ich finde, vor einem Jahr wäre es auf jeden Fall schon gegangen. Ich sag mal, hätte Lindner schon vor 6 Jahren eigentlich rauswerfen müssen, obwohl noch gar nicht.
Ja, seien wir ehrlich, Lindner hätte nie in die Politik gehen sollen.
So, das ist eigentlich das, was man formulieren muss. Aber du, wie auch immer, Scholz stilisiert sich als Held und ist mit einer großen Zufriedenheit zurückgegangen auf seinen Platz. Und dann kam sein Widersacher Friedrich Merz. Und wir bewegen uns jetzt erstmal ein bisschen auf den Schulhof, weil wenn Streit gibt, gab es ja auch immer den Schüler, meistens, es gab ja immer so einen Schüler, der auch schon in der Grundschule mit einem Aktenkoffer gekommen ist. Ja, so einen, der ein bisschen anders aussehen wollte und ein bisschen vernünftiger wirken wollte und der dann in Streitigkeiten auch mal eingetreten ist für andere. Und das ist etwas, was Merz macht. Man sieht auch, wo seine politischen Sympathien bei anderen Parteien liegen, weil er erstmal Lindner verbal in den Arm nimmt. Die ganze FDP, muss man sagen.
Das können ja die Redner der FDP vielleicht nicht selber so sagen, deswegen will ich es hier sagen. So wie Sie die FDP und insbesondere Christian Lindner hier heute Morgen adressiert haben, war ja auch sehr respektvoll, was da von Ihnen kommt. Meine Damen und Herren, das ist, Herr Bundeskanzler, das ist nicht nur respektlos, sondern es ist eine blanke Unverschämtheit, was Sie hier gemacht haben.
Ja, halte ich natürlich für den Chef von der CDU für eine unfassbar gewagte Aussage. Also, wenn man hört, was sein Haufen in den letzten Wochen an positiv Dünnkram, man könnte auch sagen, an Müll rausgekübelt hat. Von den Kollegen Dobrindt, Klöckner, Spahn, Jens Spahn, wieder ganz vorne in der allerersten Reihe des Ich laber dummes Zeug und bin auch noch stolz drauf. Also, da müsste der Merz ja im Prinzip den ganzen Tag durch den Bundestag laufen und sich permanent bei Leuten entschuldigen.
Ja, das, aber weißt du, da sitzt er auch bei Pro7. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, bei dieser Joko Klaas Viertelstunde und erzählt auch was von Anstand und ja, es wird auch ein Wahlkampf des Anstands werden, aber das haben viele von seinen Parteikollegen offenbar noch nicht mitbekommen und er ist ja auch in der Vergangenheit öfter mal aufgefallen mit Dingen, die nicht ganz so dem Anstand genügen, ja.
Die kleinen Paschas, Sozialtourismus.
Ja, natürlich.
Deutsche kriegen keine Termine mehr beim Zahnarzt.
Aber ganz ehrlich, weißt du, wo ich wirklich die Krise kriege mittlerweile? Also dieses Duo Spahn und Klöckner. Ich meine, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Aber die sind ja wie so in der Union immer im Doppelpack so ein bisschen wie so populistische Terence Hill und Bud Spencer. Da, wo irgendwie so Komplexität gefordert wäre, wo man irgendwie mal ein bisschen sachlicher sein müsste, machen die einfach die Doppelpackpfeife.
Ja.
Immer so ein bisschen hart am Rand der Wahrheit und oftmals auch mit so einem oder zwei Füßchen sogar drüber. Das ist wirklich der Hammer.
2,5 Jahre sind die komplett in der Versenkung verschwunden. Da hast du außer zwischen, also Jens Spahn hat regelmäßig Blödsinn gesprochen, ja. Aber Klöckner war eigentlich mehr oder weniger von der Bild. Und jetzt, wo es möglich ist, dass die CDU wieder an die Macht kommt und es bereits jetzt darum geht, Jöppchen zu verteilen, da tauchen diese beiden, ja, was sagt man Nettes? Streber. Nee, was wäre nett? Streber. Nee, Streber sind es auch nicht, aber es ist so, ich finde, das ist so eine unangenehme Art. Es sind so Leute, das ist so.
Es ist eigentlich wie ein Zombie-Angriff, wenn du so willst, der uns da bevorsteht. Ja? Weil, so Wiedergänger irgendwie.
Ja, vor allen Dingen auch, weißt du, Jens Spahn, der dann immer wieder gesagt, der ja auch drauf eingestiegen ist, dass er immer wieder gesagt hat, ja, Robert Habeck, Olaf Scholz, das wäre das Gesicht der Krise und so, wo ich denke, Jensi, du hast für hunderte Millionen Masken in einem Wahnsinnsanfall von Shoppinglaune gekauft. Du hast ein zertrümmertes Feld hinterlassen. Du hast nur Müll gebaut im Gesundheitsministerium. Versuchst dich danach plötzlich als Energie- und Wirtschaftsexperte zu propagieren und zu positionieren. Jetzt plötzlich tauchst du auf wieder also quasi der Assad ist mit dem Arsch noch nicht ganz in Moskau am Flughafen gelandet. Da willst du hier schon die Syrer rausschmeißen.
Ja, da kann man sagen, auf die Frage, wie moralisch verkommen kann man Politik machen, sagt Jens Spahn ja. Und weißt du, wusstest du übrigens, dass man Jens Spahn umrechnet mittlerweile?
Nee.
In 9-mal Scheuer. Muss man den mittlerweile umrechnen? Lass uns nicht von Spahn reden. Ja. Merz hat eben ja noch, wir erinnern uns, gesagt, Anstand und das ist Unverschämtheit, darf man nicht und so. Und dann kommt er jetzt mit einer Geschichte aus der EU zurück, wo er mal zeigen will, wie Scholz da agiert hat und was über Scholz auch gesagt wird und so. Und da haut er einfach mal dieses Beispiel raus, der Merz, und sagt Folgendes.
Eine der Staats- und Regierungschefs aus den kleineren Ländern in der Europäischen Union kam beim vorletzten Mal zu Ihnen, nachdem Sie da stundenlang mit verschränkten Armen schweigend im Europäischen Rat gesessen haben. Und er hat ihm gesagt, und das haben andere mitgehört, Olaf, sag doch mal was. Und was war Ihre Antwort darauf, Herr Bundeskanzler, mit verschränkten Armen? Nö, du hast ja auch nichts gesagt. Es ist peinlich, wie Sie sich auf europäischer Ebene verhalten. Sie blamieren Deutschland. Es ist zum Fremdschämen, wie Sie sich in der Europäischen Union bewegen.
Ja, das muss dieser Anschein der Debatte sein, den Merz meinte.
Ja, also neben dem, dass es natürlich auch schon sehr schwer überprüfbar ist, ob das jetzt wirklich so war. Also ich sag mal, von der Typusbeschreibung würde ich es Scholz durchaus zutrauen. Ja.
Ja.
Aber es ist natürlich, ja, es ist
schon sehr klein.
Es ist das Niveau, was, ja, aber wenn du Friedrich Merz bestellst, bekommst du auch Friedrich Merz. Ja, es ist einfach.
Das ist übrigens alle nochmal guter Hinweis für alle, die überlegen, ob sie Friedrich Merz bestellen. Man kriegt den dann auch tatsächlich. Das darf man nicht vergessen. Ja. Und jetzt war es natürlich der dritte Redner, der dann kam. Habeck, ganz anderer Vibe, den er reingebracht hat. Also es ist natürlich nicht schwer, in dieser Debatte der Erwachsene im Raum zu sein. Aber Habeck hatte das schon vorgehabt, das zu sein, und hat sozusagen die Vernunft vorn angestellt. Und hier mal einen kleinen Auszug, damit man sieht, wie Habeck so drauf war.
Deswegen ist diese Vertrauensfrage meiner Ansicht nach gegenüber den Menschen so zu beantworten, dass wir versuchen, die eigene Position zwar klar und laut und klar darzustellen, aber immer im Kopf haben, dass wir am Ende in der Lage sein müssen, aufeinander zuzugehen, Kompromisse zu machen, um den nächsten Schritt zu gehen. So wie wir, und das darf ich für mich beanspruchen in dieser Regierung, ist 3 Jahre lang bis zur Selbstverleugnung getan haben.
Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand, dass nach diesen beiden Kampfreden, die wir vorher gehört haben, wo so ein kleines Bierzelt im Grunde, so ein imaginäres Bierzelt um das Pult aufgebaut war, fand ich es ganz angenehm, dass jetzt hier einer kam und mal wieder Gemeinsamkeiten und demokratisches Miteinander beschworen hat. Oder?
Ja. Ja, also es ist natürlich die Perspektive, die wo dann alle sagen, oh, aber... Ja, wollen wir das wirklich?
Es ist am Ende natürlich auch Wahlkampf.
Ja, und es ist natürlich auch ein bisschen simpel. Mir ist es beim Robert ist mir das alles gerade ein bisschen zu gefühlig. Zu sehr. Das ist mir zu viel Pfarrer Fliege. Ja, das ist so ein unangenehmes Ranwanzen. Das ist so dieser eine Streber, der eine Streber diesen Idioten zu, wie sie sich gegenseitig die Fresse polieren, und dann schüttelt er so den Kopf und sagt, naja, also das kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Blendet aber aus, dass er quasi im Vorhergang schon auch dafür gesorgt hat, dass sich die beiden anderen so angehen.
Ja, also.
Also die Beteiligung der Grünen an dieser Koalition kann man jetzt nicht komplett ausschließen.
Tut er ja aber auch nicht.
Und ich sag mal, auch so ein bisschen dieses. Also auch von Habeck kamen schon auch Bemerkungen in der Zeit irgendwie, dass er Sachen von Lindner, wo er dann irgendwie gesagt hat, er kommentiert das nicht, oder auch durchgestochene Papiere, die dem Wirtschaftsministerium zugerechnet wurden, kann das jetzt nicht belegen im Sinne von dem Beweis gab es nie, aber es gab schon so, wenn man in verschiedenen Talkshows oder Artikel gelesen hat, gab es schon auch immer so ein bisschen den Hinweis, dass auch vom Wirtschaftsministerium wohl Sachen durchgestochen werden und so. Also...
Aber Philipp, ich bin jetzt
Friedrich Merz, ja, ich kann das verstehen. Für dich ist Friedrich Merz wieder so ein bisschen der Weihnachtsmann. Das ist so dieses Friedrich Versprechen Merz? An das Gute im Menschen.
Du meinst Christian Lindner. Du meinst Robert Habeck.
Was habe ich denn gesagt?
Friedrich Merz.
Nein, Entschuldigung, nein. Robert Habeck ist so ein bisschen das Versprechen an das Gute im Menschen. Das ist so. Aber ganz ehrlich, also wenn da jetzt einer sich an die Küchentische der Leute sitzt und dann irgendwie die 90-jährigen Omas in Koma quatscht. Also,
aber mir ist es doch immer noch, ich bin jetzt kein ausgewiesener Habeck-Fanboy, ja?
Ja,
aber mir ist es doch immer, mir ist es im Moment echt lieber, wenn sich einer mit Menschen an den Küchentisch setzt und das irgendwie kamerawirksam inszeniert, um einen Wahlkampf zu machen, als wenn er irgendwie den kollektiven Tritt nach unten macht und jetzt Wahlkampf macht auf dem Rücken von den Schwächsten und Ärmsten, die eh schon nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, was von vielen anderen gerade gemacht hat. Stichwort Bürgergeld, Stichwort Migration und so weiter. Da ist mir das tatsächlich in der politischen Auseinandersetzung in diesem Wahlkampf irgendwie schon noch lieber.
Ach komm. Also ein Robert Habeck, der loszieht und sagt, Leute, ich sammle jetzt die Reste, ich sammle die frustrierten Merkel-Wähler ein. Ich sammle also jetzt die Reste vom Friedrich Merz ein, der sich da bei den Leuten irgendwie am Küchentisch ranwanzt. Ich möchte doch, wenn, möchte ich doch jetzt mal grüne Politik.
Ja.
Ricarda Lang rennt gerade durch Talkshow von Talkshow und sagt, endlich muss ich keinen Schwachsinn mehr reden. Ich kann endlich sagen, was ich will. Und dann hast du da den gefiederten Wollpulli, der irgendwie den Leuten sagt, ja, wir müssen alle so ein bisschen zusammenhalten, ne? Und das muss auch so ein bisschen gefühlig sein. Und ja, Politik ist doch keine Gefühlssache, sondern wir laufen ja darauf hinaus, dass die CDU eine Mehrheit haben wird. Und jetzt ist die Frage, wer wird in der CDU-geführten Regierung, auf die es ja wahrscheinlich hinausläuft, quasi sich auch noch durchsetzen? Grüne oder SPD.
Ja gut, aber
und da finde ich den Ansatz, da finde ich den Ansatz der Sozen, quasi volle Kanne kämpferisch reinzugehen und Fritz Merz quasi permanent auf die Füße zu treten und ihm Backpfeifen zu geben, finde ich natürlich für die Koalitionsverhandlung den wesentlich besseren Ansatz.
Das sehe ich komplett anders.
Super.
Ja, wirklich, weil ich der Meinung bin, dass Habeck genau die einsammelt, die keinen Bock auf diesen Krawall haben, keinen Bock auf diese Zuspitzung. Und natürlich, es ist schon ein bisschen bedenklich, dass auch die Grünen mittlerweile Klimathemen, Umweltthemen wegnuscheln.
Wollte ich gerade sagen, ja, das wäre nämlich meine nächste Frage.
Nur gewesen. Um die.
Ist ja schön, dass du ihn argumentativ toll findest. Aber was ist denn mit den politischen Zielen?
Ja, aber du kannst ja politische Ziele nur dann durchsetzen, wenn du in Amt und Würden bist, wenn du quasi Teil an der Macht hast. Und die kannst du vielleicht nur erreichen, indem du momentan auch ein bisschen in eine Richtung arbeitest, um Wähler für dich zu begeistern. Und ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, Habeck ist halt die Wärmepumpe für all diejenigen Konservativen, denen es bei Merz ein bisschen fröstelt. Und die versucht er jetzt einzusammeln. Das ist von der Politstrategie her vielleicht nicht der falsche Ansatz, da ein anderes Produkt ins Schaufenster zu stellen, als die zwei Schreihälse, die da sonst noch in der Diskussion stehen. Ob ich ja, oder du recht haben, oder du oder ich, das werden wir feststellen. Ja?
Ja, ich glaube, das ist dann auch der Unterschied zwischen uns. Während ich eher so Rock'n'Roll bin, bist du Volksmusik. Das ist, glaube ich, um's farblich abzubinden.
Das heißt, du bist der Mick Jagger und ich bin Florian Silbereisen. Ist das, was du sagen möchtest jetzt an dieser Stelle?
Im Prinzip schon.
Ja, aber eine Sache von Habeck habe ich noch. Da sieht man, dass es ihm so zutiefst widerstrebt, schmutzige Wörter in den Mund zu nehmen. Es ist ein bisschen längeres Zitat. Und am Ende merkst du, also er versucht auch so einen gewissen Angriff. Er versucht Zähne zu haben und mal zu beißen. Und am Ende merkst du, so richtig schafft's der Robi nicht.
Wo ich bei gewissenhaft bin, ja, mit der Vertrauensfrage und der erwarteten Verneinung der Vertrauensfrage heute beginnt die Phase des Wahlkampfs. Aber das heißt nicht, dass das Parlament nicht handlungsfähig ist. Und deswegen bedauere ich zutiefst, Herr Merz, was Sie gerade gesagt haben und was wir von Ihrem Geschäftsführer in den letzten Wochen gehört haben und in den letzten Tagen noch einmal, nämlich ein lautes und vernehmliches Njet zu allen Vorschlägen, und zwar meiner Ansicht nach zu den Vorschlägen, die keine politische Farbe haben. Vorschläge, die die Wirtschaft bis zu 0,5% wachsen lassen würden. Vorschläge, die die Sicherheit des Landes, auch die Energiesicherheit erhöhen würden. Vorschläge, die die Gewalt gegen Frauen eingrenzen würde. Auch eine parteiübergreifende Initiative zur Abschaffung der Strafbestands nach der Schwangerschaftsabbruch in 218. Es hat doch keine parteipolitische Farbe. Liebe Union, das sind Vorschläge, die den Menschen helfen, die dem Land helfen. Diese Vorschläge, meine ich, sollten Sie nicht abtun, sondern sich selbst beim Wort nehmen. Nicht im Gestus der Opposition hier rumzutönen.
Rumzutönen.
Ja, aber ich meine, also, das war jetzt ein schöner Gottesdienst und sonntags würde ich auch sagen, prima, jetzt lasst uns einen schönen Schweinebraten essen. Aber das, was er da ja fordert, geht ja komplett an der politischen Realität vorbei. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum die CDU gerade Sachen verweigert. Also warum soll sie jetzt quasi einer SPD-grün geführten Regierung noch Dinge geben, die dann, also...
Weil sie ist ja nicht der grün geführten, die gibt es ja nicht der Regierung. Sie gibt es doch dem Volk.
Wir müssen uns einfach mal von dem Gedanken lösen, dass es bei Politik um das Wohl des Landes geht.
Ach so.
Von diesem Gedanken musst du dich mal lösen.
Ja.
Es geht am Ende des Tages darum, wer zieht in welcher Mannschaftsstärke in den Bundestag und kann seinen Kollegen den Job retten? Wer wird wie die meisten Stimmen holen? Das ist die Phase, in der wir erleben gerade quasi ein Bewerbungsverfahren für gut bezahlte Jobs.
Ja, natürlich. Und deswegen.
Und dann kommt Robert Habeck mit seinem selbstgestrickten Wollpulli um die Ecke und sagt, lasst uns doch mal über Inhalte
auch
reden.
Auch das
da
ist
muss man ja sagen, also.
Das ist eine Frechheit. Auch das ist doch ein Produkt, was momentan einfach dazugehört, wo er sich versucht, im Prinzip abzuheben, versucht dem Ganzen natürlich etwas entgegenzuhalten und Politik für die Menschen zu machen, die auf den anderen Shit eben nicht so stehen. Insofern vielleicht keine dumme Strategie, weil auch, und jetzt komme ich zum nächsten, Christian Lindner natürlich genau ins aggressive selbe Horn stößt, wie das auch schon Merz und Scholz tun. Und ich habe Lindners Einstieg in die Rede, ich habe ihn noch nie so dunkel, so dark erlebt, wie an diesem Tag irgendwie. Ich habe den mal mit Musik unterlegt, um einfach ein bisschen klarzumachen, wie so der Vibe bei Lindner ist.
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Deutschland befindet sich in einer sich zuspitzenden Wirtschaftskrise. Tausende, Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Menschen müssen fürchten, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren, von dem sie geglaubt haben, dass er sicher, vielleicht lebenslang sicher und gut bezahlt wäre. Weil die Ampelkoalition des Bundeskanzlers Olaf Scholz auf diese Herausforderung keine gemeinsame Antwort gefunden hat, deshalb hat diese Regierung die Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern verloren.
Und es ist wieder rhetorisch dieser geniale Trick, ja, dass er über die Regierung Olaf Scholz spricht und so tut, als ob er mit dieser ganzen Katastrophe nichts zu tun hätte.
Überhaupt nichts. Er sagt es konkret, die Ampelregierung von Olaf Scholz.
Aber jetzt, was mich immer wieder wundert, ne, wir haben vorhin über Spahn gesprochen, dass unsympathisch rüberkommt, Klöckner unsympathisch, also wirklich auch de facto unsympathisch, also nicht nur für eine kleine Minderheit unsympathisch, sondern einfach völlig daneben. Christian Lindner führt sie auf, wieso wählen den noch Leute?
Man müsste mal jemanden fragen, der sich wirklich für die FDP entscheidet. Aber du, wir haben ja schon beim letzten Mal gesagt,
FDP ist ja was anderes.
Ja, gut.
FDP ist ja was anderes. Die Politik, ich habe das schon mal auch an anderer Stelle gesagt. Ich halte die FDP für eine extrem wichtige Stimme in unserer Demokratie. Es wäre sehr schade, wenn die nicht im nächsten Bundestag sitzen würden. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass sie ohne Lindner im Bundestag.
Aber sie haben es doch nicht besser verdient, wenn die den mit 94% auf Listenplatz 1 wählen. Das ist doch nicht mehr zu erklären. Das ist das Stockholm-Syndrom da bei der FDP. Anders kannst du das überhaupt nicht mehr. Was ist da los? Ich meine, wir kriegen keine Mails. Wir haben den FDPler da draußen, die uns regelmäßig zugucken, gesagt, schreibt uns bitte mal, warum seid ihr so scharf auf Lindner? Warum muss das unbedingt sein? Es hat sich bisher keiner gemeldet. Ich glaub,
ja, wobei ich mich da immer wundere, dass du irgendwie immer in den Äther rausfragst. Du bist doch einmal in der Woche beim FDP-Stammtisch in Mainz. Da kannst du doch deine Parteikollegen mal fragen.
Ich war schon auf der Straße angesprochen beim Bäcker. Bist du wirklich bei der FDP? Na, bin ich nicht. Wer kommt denn auf diese abgefahrenen Gedanken? Wir sind schon echt drüber über der Zeit. Ja. Ich möchte nur nochmal hier einen Schnipsel, bitte.
Können wir gerne machen, aber ganz kurz auch nochmal, wir können uns heute wirklich die Zeit nehmen. Es war ein hohes Fest der Demokratie und wir müssen uns auch mal die Zeit nehmen, ich bin ja auch froh, wenn ich dir bei deiner politischen Orientierung ein bisschen helfen kann.
Das ist also unfassbar.
Deswegen nehmen wir uns heute einfach die Zeit.
Das ist, also, wo war ich stehen geblieben? Genau, jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. Christian Lindner, der hat wieder ein Soundbit gesetzt und es war schon so ähnlich wie bei Mioska, wir sind hier jetzt ja beim Podcast uneinig, wie sie ausgesprochen wird.
Nee, wir sind uns nicht uneinig, sondern du sprichst es einfach immer noch falsch aus.
Und da hat er ja auch schon gesagt, wir müssen in Deutschland mehr Milei und Musk wagen. Völlig zusammenhangslos, er hat es einfach mal reingehauen, weil er der gehofft hat, und es war natürlich auch so, dass dieses Soundbit auch besprochen worden ist. Und jetzt haben wir auch so langsam verstanden, ich habe damals schon gedacht, der will jetzt Politik machen für so Bitcoin-Bros und so Krypto-Kumpel, die dann irgendwelche Anlagetipps im Internet in ihren, da hocken sie dann in irgendwelchen Studios mit ihrer teuren Uhr am Arm und sagen, ja, das könnt ihr auch haben, ihr müsst einfach nur hier gucken, da Bitcoin. Sowas, ja. Und da hat tatsächlich Lindner einfach auch mal...
auch mit diesem Küsschen am Schluss machen wir nochmal das Küsschen.
Bitcoin, ihr Krypto-Freunde. Zungenkuss. Und da hat Christian Lindner einfach mal so das hier gesagt.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Nichts habe ich davon gehört, was in der Welt passiert, welche Innovationen es gibt, die an Deutschland vorbei stattfinden. Nicht beim Bundeskanzler, nicht beim Wirtschaftsminister, nicht beim Oppositionsführer habe ich gehört, dass in den USA jetzt eine neue kryptofreundliche Politik ins Werk gesetzt wird und dass die USA die Vorteile, die wir auch haben könnten bei Bitcoin, jetzt längst überholen wollen. Und ich höre nichts davon in einer zentralen Debatte des Deutschen Bundestages. Welch Versäumnis, welche Chancen gehen uns verloren?
Ja, also warum beschäftigen wir uns in unserer finanziellen angespannten Situation nicht mit dem spekulativsten Anlagemodell, was es derzeit gibt? Bitcoin. Ja, verstehe ich nicht, dass ihr plötzlich, das sagt der Typ, der auf die Schuldenbremse besteht, der quasi fiskalisch den Arsch komplett zugenäht hat, sagt, hör mal, lass uns doch mal da rein investieren. Das geht ganz bestimmt gut.
Ja, und jetzt kannst du mich wieder naiv nennen, aber vielleicht ist es auch, weil es Adventszeit ist, aber kryptofreundliche Politik, mir wäre ja menschenfreundliche Politik tatsächlich an dieser Stelle lieber. Aber so ist er. Und apropos menschenfreundlich, es hat auch gemenschelt in der Debatte. Das will ich auch nicht unterschlagen. Es waren viele gespielte Emotionen am Start. Das war so mein Gefühl, dass so richtig persönlich angegriffen nicht alle waren, sondern dass das wirklich auch einstudierte Empörung war hier und da. Aber einem, dem ich es absolut abgenommen hat, dass er richtig angepisst ist, war Mütze. Rolf Mützenich, der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, der also in Richtung seines Pendants der FDP, Christian Dürr, diesen verbalen Pfeil abgeschossen hat, der wirklich, glaube ich, aus Mützenichs Seele kam.
Der Vertrauensbruch, meine Damen und Herren, war von langer Hand vorbereitet, obwohl Sie wissentlich und willentlich die Koalition und den Bundeskanzler stürzen wollten, haben Sie uns noch wochenlang etwas vorgemacht. Schwer erarbeitetes Vertrauen wurde im Handstreich zerstört. Das ist schlimm. Und Herr Dürr, das werde ich Ihnen nicht vergessen.
Ja, da ist also der Federhandschuh ist, was macht man mit dem Federhandschuh? Werfen?
Werfen.
Die Füße also werfen. Der Federhandschuh ist vor Dürrs Füße geworfen worden. Und ich glaube, im Morgengrauen, irgendwann in den nächsten Wochen, wird man sich mit Musketen oder mit was auch immer man das macht, zum Duell treffen. Aber der war richtig persönlich angefasst.
Ja. Und das ist, und der gehört auch zu den Leuten, denen man es abnimmt.
Ja, genau. Die ganze Rede, der war eine der fleischgewordene Emotion war der.
Ja, also Emotionen hatten ja alle. Also auch ein Lindner oder Merz oder so.
Aber die war echt. Ich finde, Mütze war genau. Echt.
Mützenich ist authentisch und ich glaube, das liegt auch daran, dass der sonst auch immer eher still, zurückhaltend ist. Deswegen hat im Prinzip so eine Aussage von ihm, finde ich, auch eine viel größere Kraft als von den restlichen Brüllaffen, die halt den ganzen Tag irgendwie sagen, alles ist schief gelaufen. Und dann, also ja, fand ich auch einen bemerkenswerten Satz. Und ich glaube, das wird dem Dürr noch leid tun.
Ich glaube es auch.
Man sieht sich immer zweimal in der Kantine.
Aber Dürr, der hat ja umgealbert mit Lindner da auf der, die saßen ja nebeneinander, wenn ich es richtig gesehen hatte. Und haben ja, da so ein bisschen gut, die Muppet-Show gemacht.
Ist das natürlich so ein bisschen, ich meine, die sind jetzt exmatrikuliert.
Ja.
Denen ist ja jetzt auch egal.
Also, kann man in der Vorlesung auch mal Scheiß machen.
Richtig.
Ja, wissen wir ja alle. Und jetzt kommen wir natürlich zum moralischen Tiefpunkt für mich in dieser Debatte. Die kam aus erwartbarer Richtung von Dobrindt, CSU.
Ich verstehe deine Bayernfeindlichkeit.
Ja, die
ich verstehe das.
Ich werde sie jetzt auch mit Fakten untermauern, woher sie kommt. Es ist das perfideste Zitat, was ich jetzt habe heute. Es ist zum Thema Migration. Und wenn du dir überlegst, dass viel von Anstand gesprochen worden ist und man soll keinen Angstwahlkampf machen und kein nicht nach unten treten und es braucht irgendwie wieder mehr Politik mit Herz und so. Aber diese dummdreiste Niedertracht. Gut, mit Trachten kennen die sich ja aus in Bayern, aber das ist wirklich schon eine ganz neue Qualität. Man muss sich bitte mal jetzt anhören, was für einen Bogen er inhaltlich zieht, von wo er kommt, worüber er geht und wo er endet.
Herr Bundeskanzler, ich hätte erwartet, dass Sie zu einem zentralen Thema doch etwas mehr sagen als das, was Sie hier erwähnt haben, nämlich zu dem Thema, das unsere Gesellschaft polarisiert, emotionalisiert zur Spaltung führt, nämlich der Umgang mit der illegalen Migration. Und deswegen wäre es richtig gewesen, heute ein Wort dazu zu sagen, was passiert denn nach dem Sturz des Terrorregimes von Assad, nach der dem die Übergangsregierung in Syrien deutlich macht, dass Ausländer auch wieder, dass die Syrer aus dem Ausland wieder zurückkommen sollen. Können Sie denn eigentlich auf diese Frage irgendeine Antwort geben, wie Sie jetzt damit umgehen wollen? Oder wollen Sie es zum Tabu erklären oder wie die Bundesministerin Lemke sogar als abstoßend bezeichnen, wenn man sich damit auseinandersetzt? Ich sage Ihnen, es ist geradezu zwingend, in dieser Phase darüber zu sprechen, wie ein Fahrplan ausschauen kann, um die Rückkehr nach Syrien auch zu ermöglichen, nach einem ganz einfachen Prinzip. Wenn Schutzgründe wegfallen, dann muss auch Ausreise wieder möglich sein. Im gleichen Maße sagen wir aber, wer gut integriert ist, auskömmliche Arbeit hat, der kann natürlich eine Bleibeperspektive haben. Aber wer Straftäter ist, der muss auch schnellstmöglich wieder zurückgeführt werden. Hier stehen Sie im Wort, Herr Bundeskanzler, und das haben Sie bisher nicht eingehalten.
Unfassbar, oder? Unfassbar. Er kommt über diesen Begriff, der ja kann man auch noch mal einzeln drüber sprechen, diese illegale Migration, dieser Kampfbegriff, über den kommt er dann zum Assad-Sturz in Syrien, zu dieser neuen Situation. Dann sagt er, man muss über die Rückführung sprechen. Und dann auf einmal ist er wieder da. Ja, aber die gut in der Krise sind, die dürfen ja da bleiben. Aber wer straffällig wird, der muss zurück. Was ist das für eine Vermengung von Themen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben?
Ja, und de facto lügt er ja auch.
Ja, natürlich.
Er lügt. Also zum einen lügt er insofern, wenn er sagt, die Bundesregierung würde nichts tun, stimmt nicht. Denn es sind ja im Moment auch alle Verfahren erstmal ausgesetzt.
Natürlich, ja.
Das, also letztendlich von all dem, was er beschreibt, das macht die Bundesregierung. Die Bundesregierung schließt auch gar nichts von dem, was er da beschreibt, aus. Sondern der Unterschied gerade zwischen SPD und CDU, CSU ist, dass die SPD sagt, nun lasst uns doch erstmal warten, bis der Rauch da ein bisschen gesettelt ist, um zu gucken, was sind die politischen Verhältnisse, wo ist quasi sicher, wo kann man Leute hinschicken, wie funktioniert es. Und bei der CDU oder bei CDU, CSU ist im Prinzip, die möchten jetzt gerne die Flugzeuge satteln und losschicken. Das ist der tatsächliche Unterschied. Also im Prinzip unterscheiden die sich nur bei einer Zeitfrage. Und er bauscht es natürlich zu einem riesen Ding auf. Aber das ist Alexander Dobrindt. Ich meine, das ist der Mann, der, das darf man ja auch nicht vergessen, der Vorgänger bei der Verkehrsmaut oder Ausländermaut, wie sie es damals genannt haben, bei Andreas Scheuer war. Alexander Dobrindt ist der Mann, der mal irgendwann die konservative Revolution ausgerufen hat. Wir haben es bei der Union leider mit den klassischen Schaumschlägern vom Stammtisch zu tun. Und das wird uns jetzt über Weihnachten, Neujahr weiter begleiten.
Und auf dieser heiteren Note kommen wir zum nächsten Teil.
Zitatort.
Wir bleiben in Bayern, Philipp, oder?
Ja, richtig. Die Laune bleibt hoch. Wir bleiben in Bayern. Aber während es ja jetzt gerade extrem inhaltlich getrieben war. Ja?
Weitgehend.
Haben wir jetzt das Problem der Inhalte nicht mehr. Sondern jetzt geht's quasi nur noch um die Form, und damit ist auch klar, über wen wir sprechen. Wir reden über Markus Söder. Ja, bei Markus Söder hat sich von Inhalten verabschiedet, lebt inzwischen als Vollzeitpopulist auf Instagram.
Ja.
Und wir gucken uns jetzt mal ein bisschen, weil ich habe ihn die letzten Tage so ein bisschen mal versucht, den Vibe auf Insta aufzunehmen. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz ausblenden, was wir so von Instagram, falls es jemand guckt, von Söder kennen, dann bleibt eigentlich nur eine Geschichte übrig, die von Söder so jetzt gerade bei den Leuten im Kopf klebt. Und das ist die Tatsache, Markus Söder hasst Robert Habeck, oder wie er es formulieren würde.
Es rutscht gerade und es wackelt. Und wer trägt eigentlich dafür Verantwortung? Woanders geht es besser. Also muss es an der deutschen Politik liegen. Und wer ist verantwortlich? Der Bundeswirtschaftsminister. Jetzt wieder eine neue Pleite. Nach Heizgesetz. Nach einem völlig verunglückten AKW-Ausstieg. Jetzt wieder eine Pleite, möglicherweise ein 600-Millionen-Loch, das droht, bei einer Batteriefabrik in Schleswig-Holstein, wo Herr Habeck sich dafür eingesetzt hat. Sorry, das ist einfach inkompetent. Robert Habeck kann keine Wirtschaftspolitik. Warum soll die Grünen. Warum soll Robert Habeck weiter in der Regierung bleiben? Mit der CSU gibt es kein Schwarz-Grün, kein Robert Habeck mehr als Wirtschaftsminister.
Das ist das One-Hit-Wunder, was wir gerade von Markus Söder kennen.
Das ist sein Last Christmas. Das läuft das momentan ständig. Ja, das muss man sagen.
Und jetzt fragt man sich natürlich, ja, warte mal, warum hat er denn so wenig politische Inhalte? Und ich kann es dir sagen, der ist mit viel wichtigen Sachen auf Instagram beschäftigt. Denn da hat er inzwischen über 600.000 Follower, also eine große Gemeinschaft. Und Markus Söder geht auch immer mehr in den Bereich Merch, denn wir hören mal.
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ich wünsche allen einen schönen ersten Advent. Und nachdem ich letztes Jahr schon die Pullis hatte, dachte ich, dieses Jahr gibt's mal einen ganz besonderen Weihnachtspulli.
Ja. So, und da verschenkt er Pullis. Und jetzt kommt der Knaller. Wer ist denn auf dem Weihnachtspulli drauf?
Er selbst?
Markus Söder. Ja,
das musst du dir mal vorstellen. So,
jetzt denkst du, ah, das ist ja eine verrückte Idee. Ein Politiker, der Weihnachtspullis mit seinem eigenen Gesicht macht. Ja, warte mal, geht noch weiter.
Zweiter Advent. Am zweiten Advent gibt's was Besonderes, nämlich einen Lebkuchen mit einem wirklich sehr sympathischen Weihnachtsgesicht darauf. Ich wünsche allen beim Genuss von Lebkuchen eine schöne Adventszeit.
So, der Kollege hat inzwischen Lebkuchen mit seinem eigenen Gesicht.
Man muss aber zusagen, das sind nicht nur so kleine Lebküchlein, das sind richtige, also ausgewachsene Lebkuchenplacken. Ich würde mal sagen, halbe Quadratmeter.
So sehen meine Stollen aus.
Ja.
So also, sieht bei mir ein Stollen aus.
Ich würde sagen, Gullideckel große Lebkuchen sind das, mit dem Gesicht von Markus Söder, wo ich persönlich auch wirklich hinterher Sodbrennen bekommen würde.
Aber es gibt ja noch mehr Merch.
Bald muss man den Weihnachtsbaum schmücken und heute gibt's trotzdem natürlich was Besonderes. Eine Christbaumkugel mit einem netten Konterfei, das kann man sich sogar einen Weihnachtsbaum hinnehmen. Wer Lust hat, wir verlosen einige, dann kommentieren, Freund markieren.
Oh Gott.
Der Kollege hat also auch noch Weihnachtskugeln mit seinem Gesicht. Und das Wichtige war ja das, was er gerade zum Schluss gesagt hat. Kommentieren und Freund markieren. Der Kollege ist voll im Insta-Spiel drin. Der hat einen Weihnachtspulli mit seinem Gesicht. Der hatte dieses Jahr ein Osterei mit seinem Gesicht. Der hat jetzt Lebkuchen mit seinem Gesicht, Weihnachtskugeln mit seinem Gesicht. Totale Merchandise. Aber es geht bei ihm noch einen Schritt weiter. Er macht nicht nur Werbung für seinen eigenen Merch, sondern öffnet quasi eine komplette Produktwelt, die aufgewertet wird durch seine Insignien.
Mickey Maus und Donald Duck. Ich habe das als Kind sehr geliebt, gibt's ja heute immer noch. Und diese Ausgabe ist ganz besonders, die handelt von was? Vom Nürnberger Christkindlesmarkt. Bessere Kombi gibt's ja gar nicht. Deswegen habe ich da auch mir ein Heft besorgt, aber ich behalte es nicht. Ich verlose es, indem ich signiere.
Also jetzt stell dir mal vor, was sind das für Menschen, die mit dem Söder-Pulli am Christbaum sitzen, mit den Söder-Kugeln, den Söder-Lebkuchen fressen und jetzt als Geschenk dieses Mickey-Maus-Heft auch noch auspacken. Um Gottes Willen, das sind ja Abgründe, die sich auftun.
Naja, ja, aber jetzt wird auch klar, warum der so wenig Zeit für Politik hat.
Na klar.
Das ist ja ein Vollzeitjob, was er da macht. Und während Robert Habeck aber ja so überhaupt nicht mag, finde ich, schaut er sich eine Sache beim Habeck sehr, sehr gut an. Und das ist auch das, wo du so drauf stehst. Das ist dieses Gefühlige, dieses Anbiedernde. Das ist auch so ein bisschen dein Ding.
Das ist eine Frechheit. Weißt du, was ich hier alles unterstellt bekomme? Ja, da lacht er sich tot. Da lachst du dich tot. Komm, was soll ich denn abspielen?
Dieses Gefühlige, da steht ja alle so ein bisschen drauf. Und jetzt hör mal ganz genau zu, weil der Markus weiß, wo die Menschen das Herz haben.
Es gibt so unendlich viele Feiern, Gedenktage für alles Mögliche. Aber keine für unsere Großeltern. Keiner ehrt Oma und Opa. Wir in Bayern tun das. Wir haben den Großelterntag eingeführt, um Danke zu sagen, unsere Wertschätzung zu zeigen.
Und da finde ich die Argumentation total geil. Er sagt, keiner ehrt Oma und Opa.
Ja.
Nur wir in Bayern haben den Großelterntag.
Ich möchte da also vehement widersprechen, Herr Söder. Und
ja, aber hast du da in deinem Rheinland-Pfalz, habt ihr da so einen Großelterntag?
Den haben wir nicht, aber wir machen so, auch nicht siehste? So, wir machen aber auch nicht so großelternfeindliche Dinge wie Söder-Lebkuchen schenken oder sowas. Ja, das machen wir nicht.
Wo die dann direkt alle mit Diabetes ins Krankenhaus eingeliefert werden.
Ja, und dann sehen sie noch die Söder-Kugel und nein.
Aber du merkst, er spricht das Gefühlige an.
Ja. Kann er auch.
Und für mich das Highlight, weil, wie gesagt, wir haben im Kopf, das Politische, was wir von ihm wissen, ist, er hasst Robert Habeck.
Mhm.
Aber nur von Hass, da lebt man nicht. Und man braucht ein bisschen Liebe. Und ich finde, die einzigen Momente, wo man wirklich spürt, dass es bei Markus Söder so etwas wie echte Emotionen gibt, das ist immer, wenn er auf Tiere trifft.
Das ist der Louis, der hier bei mir ist. Oh, das war ein süßer. Ich liebe Hunde, ja. Und oh, ein so süßes. Die ist neu bei uns Zuwachs in der Landesleitung hier. Mein Büroleiter hat diesen süßen Hund, ja. Und mit ihm feiere ich heute den dritten Advent. Ah, Louis, ich danke dir wirklich sehr für dein Ablecken.
Wo ist der Tierschutzbund, wenn man ihn wirklich braucht? Wo ist er? Also ganz ehrlich.
Er feiert Advent mit einem Hund und bedankt sich am Schluss fürs Ablecken.
Ja. Die Bayern würden sagen, ah, Hund ist er schon.
Und dann fiel mir auf, als ich den Kanal von Söder so ein bisschen gescannt habe, fiel mir auf, unangenehm, dass also Tiere, die Menschen ablecken, das löst was in ihm aus.
Das hat er in die Stirn geleckt. Es ist lustig.
Ja.
Da hat ein Kamel einem Reporter die Stirn geleckt und auch da wieder große Emotionen. Und das macht den Erfolg von Markus Söder aus. Er ist auf Instagram. Es menschelt. Er ist nahbar. Er hat den geilen Merch. Ja. Man stellt dir das mal vor. Olaf Scholz auf einer Weihnachtskugel. Kann man sich das vorstellen? Nein. Merch bei Robert Habeck, da könnte ich mir vielleicht noch so Wärmeflaschen vorstellen. Weißt du, für Leute, denen immer kalt ist, hier so eine Wärmeflasche mit dem Gesicht von Robert. Was könntest du dir als Merch von Christian Lindner vorstellen?
Merch von Christian Lindner? Puh.
Vielleicht. Oh, ich hab was.
Ja?
Ein Krokodilleder-Etui für den Porsche-Schlüssel.
Ja, genau, sowas.
Das wäre Merch von
Lindner. Das wäre Merch von Lindner. Und irgendwie ein Bitcoin, der noch damit ausgeliefert wird. Ja.
Also was wir jetzt gerade in den letzten Minuten gehört haben, ist quasi so das Tagesgeschäft von Markus Söder.
Was ich mich frage übrigens, Instagram. Was ich mich frage bei Markus Söder, der isst ja auch ständig. Söder isst, Hashtag Söder isst. Was hat der Mann für eine Verdauung?
Was hat der Mann für Cholesterin?
Ja, das willst du auch gar nicht wissen, was der sich da reinfeuert. Würste und Burger und ach du, und diese Lebkuchen auch noch hinterher. Ich krieg wirklich Sodbrennen, wenn ich diesen Kanal nur angucke. Da muss ich schon irgendwas nehmen, damit mir die Säure nicht bis zum Kinn steigt.
Ich sag dir, wenn der Söder Blutspenden geht, kannst du danach aus dem Blut mit dem Rührbesen Blutwurst schlagen.
Ja.
Ich sag's dir, das schlägst du ganz locker cremig.
Ja.
So, aber also Söder extrem gefühlig und dann finde ich so schön, dann kommt er in den Bundestag und das war meines Erachtens sogar das erste Mal, dass er in den Bundestag gesprochen hat vor ein paar Wochen und dann sagt er Folgendes.
Wir müssen nur endlich handeln. Und es reicht auch nicht, das 150. Pädagogikseminar zu machen und immer versuchen, Schlechtes besser zu erklären. Wir brauchen endlich eine andere Politik für Deutschland, meine Damen und Herren. Das ist ganz entscheidend.
Und ich finde, das fasst das Lebenswerk von Markus Söder wunderschön zusammen. Auf Insta den eigenen Merch verticken und im Bundestag die großen Forderungen stellen, ohne jemals selbst in irgendeiner Form, auch nur ansatzweise, Teil der Lösung gewesen zu sein.
Man könnte meinen, das ist das Basiskonzept der CSU, deren Existenz ja auch sich mir bis heute nicht so ganz erschließt und welche Wichtigkeit man ihr auch beimisst und welche Wichtigkeit sie sich ja auch quasi einfach auch nehmen. Also es ist, ich bin fassungslos. Ich bin wirklich fassungslos und vor allem, wenn er sich dann noch als großer Staatsmann geriert und tatsächlich jetzt hier auch noch den Kniefall dann auch noch gemacht hat. Mir fehlen da die Worte fast ein bisschen.
Mir auch, aber einer hatte sie für uns.
Ja, du meinst Peer Steinbrück.
Herr Söder war diese Woche in Warschau und hat in, kann man glaube ich sagen, bewusster Anspielung an Willy Brandts größte Geste nach dem Zweiten Weltkrieg.
Darf ich da ganz klar sagen, das ist eine der größten Geschmacklosigkeiten, die ich von einem deutschen Politiker in den letzten Jahren erlebt habe. Und anschließend sich mit dem Würstchen abbilden zu lassen, sowohl in Prag wie auch in Warschau, das ist eine Art der Banalisierung der Politik, die genau zu dem Vertrauensverlust beiträgt, über den wir hier gerade reden.
Er kniet nur mit einem Knie. Wahrscheinlich sagt, ja, er, dann, sagt trotzdem, er dann hinterher, wollte trotzdem. Das gar nicht.
In Anspielung an den Kniefall von 1970 von Willy Brandt, das in Warschau vor dem Mahnmal des Ghettoaufstandes zu machen. Auf die Idee muss man kommen. Da sind irgendwelche Synapsen nicht richtig verdrahtet bei dem Mann.
So, Freunde der guten Unterhaltung, das war grundlos gute Laune für heute. Wenn ihr Themenvorschläge habt, tolle Zitate oder eine Meinung, dann freuen wir uns immer sehr über eine E-Mail an hallo@grundlosgutelaune.de. Also schickt uns eure Meinungen, schickt uns Themenvorschläge. Wir freuen uns wirklich über jede E-Mail.
Noch mehr freuen wir uns aber, wenn ihr selbst zum Zitat werdet und uns eine Sprachnachricht schickt. Und zwar direkt auf www.speakpipe.com/GGL. Speakpipe für die Sprechpfeife und GGL für grundlos gute Laune. Und vielleicht, bitte, sagt uns, warum hält die FDP an Christian Lindner fest? Wenn ihr Einsichten habt, wenn ihr irgendjemanden kennt, der jemanden kennt, der wiederum jemanden kennt, bitte, wir wollen es verstehen, bitte.
Und jetzt, wo wir endlich auch als französisches Bistro auf TripAdvisor geführt werden, Bitte hinterlasst uns 5-Sterne-Bewertung, abonniert uns, läutet ein Glöckchen und so weiter und schreibt uns auch gerne irgendwie eine Rezension bei Apple oder so. Wir freuen uns wirklich über alles, was uns aus diesem Algorithmus der Bedeutungslosigkeit ein bisschen, sagen wir mal, Richtung Friedrich Merz spült. Also
und vielleicht machen wir nächstes Jahr auch Merch und da haben wir dann Weihnachtspullis mit Philipp drauf. Und Christbaumkugeln, wo ich so grinse.
Mit meinem Bauch. Christbaumkugeln mit meinem Bauch.
Wie hat Söder ja mal gesagt? Teilen und,
Freund markieren. Nee, kommentieren, Freund markieren.
Das sagen wir auch. Kommentieren und Freund markieren. Genau, ganz wichtig. Ja.
Und dann gibt's jetzt noch eine ganz, ganz schöne Überraschung für alle, die sich fragen, mein Gott, wann gibt's die nächste Folge Grundlos Gute Laune? Denn wir zwei Experten werden uns völlig verkatert am 1. Januar zusammen hinsetzen und ein bisschen auf das Jahr 2024 zurückschauen, ein paar Highlights ausgraben. Und deswegen gibt's am 1. Januar 2025 einen grundlos gute Laune Jahresrückblick mit Zitatewichteln. Und bis dahin wünschen wir euch grundlos gut gelauntes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und wir haben noch einen Rausschmeißer.
Oh ja, sehr schön. Was hast du uns denn heute mitgebracht, lieber Philipp?
Ich habe uns die Alice Weidel mitgebracht. Ja.
Was gibt Schöneres, um ins Weihnachtsfest reinzurutschen als Alice Weidel?
Richtig. Ja. Ich dachte zum Schluss noch ein bisschen was Positives, denn mich hat sehr berührt, wie Alice Weidel für den Verbrenner kämpft.
Ich liebe meinen Verbrenner, der macht so schöne Geräusche. Und ich gönne Ihnen das auch, dass wenn Sie einen schönen Diesel und einen schönen Benziner, möglichst mit viel Hubraum oder auch vielleicht mit wenig, wenn Sie diesen Wagen fahren sollen, ja, dann sollen Sie ihn fahren bis an Ihr Lebensende. Es ist Ihr gutes Recht.
Das war die 14. Folge Grundlos Gute Laune mit Philipp Simon und Tobias Mann. Eine Produktion von Flashflow Recording. Ho, ho, ho. Frohe Weihnachten. Und Finger weg vom Söder Lebkuchen.